Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
So, liebe Freunde, moin moin aus Hamburg. Hier sind die heiligen 16er Hallen. Dritte Ausgabe vom 16er. Ich freue mich ganz besonders, dass Ewald mir heute wieder gegenüber sitzt. Das macht so viel mehr Spaß. Schönen guten Morgen, Ewald.
Morgen, Michael.
Was eine Woche. Champions League, Dienstag, Mittwoch, der Wahnsinn. Bundesliga, Samstag, zweite Liga, war auch richtig was los gestern. Ich denke, wir haben eine Menge zu besprechen heute. Was ist dir so ganz besonders präsent?
Ja, es ist fast eine Überflutung der Sinne gewesen. diese fantastischen Spiele im Halbfinale, Champions League Halbfinale. Was Tottenham in Amsterdam gemacht hat, was Liverpool zu Hause gegen Barcelona gemacht hat. Dann dieser Nervenschocker mit Frankfurt in Chelsea, die es für mich verdient gehabt hätten, ins Finale einzuziehen. So, und dann jetzt nochmal in der Bundesliga auch Entscheidungen um den Abstieg und Meisterschaftsrennen, Champions League. Also aber das ist normal am Ende einer Saison, wo es um Entscheidungen geht, dass das hoch emotional ist. Und das war Wahnsinn.
Naja, normal war die Woche bestimmt ganz sicher nicht, hast du ja schon gesagt. Also man weiß gar nicht, was man genau alles besprechen soll, was das Größte war. Liverpool-Barca vielleicht schon so das herausragende Ereignis?
Ja, ich glaube, dass alle den Fußball von Liverpool lieben. Und das hat ja auch eine, dass Liverpool jetzt nicht englischer Meister geworden ist. Das ist ja Drama, eigentlich ein Drama. Auf der anderen Seite sage ich, können wir nachher noch drüber reden, dass sie uns einfach so viel Freude gemacht haben, dass mir das eigentlich egal ist. Für die Liverpooler natürlich nicht, aber mit 97 Punkten nicht Meister zu werden und dann eventuell noch nicht mal im Champions-League-Finale zu sein. Deswegen war das eine mehr als verdiente Kompensation, dass sie wenigstens das Finale erreicht haben. Und alle drücken ihnen die Daumen. Und damit hatte man niemand gerechnet. Aber diese Mischung aus Lockerheit und Selbstvertrauen und glaube, dass so etwas möglich ist, obwohl auch noch wichtige Spieler gefehlt haben. Das war der Höhepunkt der Woche für mich.
So, wir haben eine Menge zu besprechen, deshalb auf geht's.
16 Minuten, was wirklich wichtig war.
So, dann kann's losgehen mit unserem 16er Ewald. We call it a Klassiker schon bald. 16 Minuten, alles, was wichtig war. Lass uns anfangen mit den Bayern. Ich frage einfach mal ganz platt, was genau machen da die Bosse eigentlich mit Kovac?
Ja, das ist generell bin ich der Ansicht, dass der Respekt den Trainern gegenüber immer weniger wird bei uns in Deutschland. Dass man mittlerweile schon Leute in Frage stellt, selbst wenn sie Deutscher Meister werden, Pokalsieger werden oder wie Lucien Favre zumindest um den zweiten Platz mitspielen. Markus Anfang wird in Köln entlassen. Also wenn das jetzt aus der Medienwelt käme, dann ist das etwas anderes. Aber wenn ich das im eigenen Verein dann auch noch befeuere, habe ich dafür kein Verständnis. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich würde mir dann mal die Frage stellen, ob diejenigen, die so einen Trainer in Frage stellen, überhaupt die Kompetenz haben, das auch wirklich alles beurteilen zu können. Diese Frage, ich traue es dem Trainer nicht zu. Meine Gegenfrage wäre, kann man es den Leuten, die diese Entscheidung treffen, überhaupt zutrauen, die Mannschaft richtig zusammenzustellen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Alles wird auf den Trainer abgewälzt und er wird in Frage gestellt. Das ist für mich ungeheuerlich, vor allen Dingen aufgrund der Geschichte, die Bayern in den letzten Jahren hatte, wo lediglich Jupp es hingekriegt hat, weil er sich durchgesetzt hat, dort mal richtig respektiert zu werden. Alle anderen, selbst ein Welttrainer wie Ancelotti, ist dort untergegangen. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, die haben jetzt dieses Spiel gegen Frankfurt am nächsten Samstag. Die brauchen nur einen Punkt, um deutscher Meister zu werden. Und trotzdem macht die Führung so ein Fass auf.
Ja, es ist einfach ein kompletter Mangel an Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich in so einem Weltclub arbeite und permanent deutscher Meister werde. Nein, es reicht nicht mehr aus, deutscher Meister zu werden. Ich muss mit 3 Spieltage vor Schluss und mit 10 Punkten Vorsprung deutscher Meister werden, die anderen noch demütigen. Mir ist an mir oder was steckt dahinter? Das ist für mich armselig und vor allen Dingen dann auch noch zu glauben, dass ich mit so einem Kader, wo ich vielleicht 1 oder 2 Leute auf den Flügeln habe, wo andere 4, 5 Leute haben, die Champions League gewinnen kann. Das ist Ja, es tut mir leid. Das ist, dann muss ich die Frage stellen, sind die überhaupt in der Lage zu beurteilen, welche Möglichkeiten sie haben angesichts der Konkurrenz?
Wenn man gestern das so verfolgt hat, wie sich auch andere Kollegen von dir geäußert haben, beispielsweise Stöger bei Sky 90, glaube ich, war es, oder war es bei Bontora, egal, auf jeden Fall, hat er auch noch mal ganz klar gemacht, wie schwer sie eigentlich Kovac jetzt die Arbeit dadurch auch machen. Also die Dortmunder eigentlich sogar noch mal richtig mit reinnehmen ins Boot. Das ist doch alles eigentlich unvorstellbar, oder?
Ja, also ich finde, dass der Nico das sensationell gemacht hat, so dafür, dass er schon so gut wie weg war. Natürlich war das mit 9 Punkten Rückstand, das ist ja Majestätsbeleidigung. Ich finde, dass er, wenn man das sich anschaut, 9 Punkte Rückstand und jetzt vor kurzem 4 Punkte Vorsprung, das sind 13 Punkte aufgeholt auf eine europäische Top-Mannschaft wie Dortmund, auch wenn sie viele junge Spieler haben. Das ist eine tolle Leistung, dann sind sie noch im Pokalfinale, hauen Dortmund 5-0 weg zu Hause. Also ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, für einen Trainer innerhalb einer Mannschaft, ich muss unglaublich viel Arbeit aufwenden als Trainer, um so ein Ensemble bei Laune zu halten oder alle mitzunehmen letzten Endes und diese Akzeptanz zu haben. Wenn ich von der Vereinsführung in Frage gestellt werde, ist das im Grunde genommen ein Misstrauensvotum, was du als Trainer nur durch klare Erfolge wieder wettmachen kannst. Und das ist komplett unnötig und kontraproduktiv.
Und die Dortmunder können davon vielleicht sogar noch profitieren, obwohl sie selbst genug Probleme haben. Also das 3-2 gegen Düsseldorf, das war ja nun recht gequält. Ich habe es ja letzte Woche versucht anzusprechen. Vielleicht müssen die Dortmunder noch mal ein bisschen verbal in die Offensive gehen und auch ein bisschen gegen Bayern schießen vielleicht. Nun setzt sich nach diesem gequälten 3-2 der Vorstandsvorsitzende Watzke in die Pressekonferenz. Und ich habe dann auch noch mal gesagt, naja, vielleicht war meine Idee letzte Woche doch nicht so gut. Fühlst du dich bestätigt, wenn du den Auftritt von Watzke gesehen hast, in deiner Meinung?
Ja, ich habe das immer schon gesagt, durch Reden erreicht man gar nichts. Das, was der Hans-Joachim Watzke da gesagt hat, das ist ein Selbsttor. Wir können alles gewinnen und Bayern kann alles verlieren. Ich glaube, haben schon einige was dazu gesagt, das ist wie ein Pfeifen im Walde. Also Dortmund kann froh sein, dass sie noch in dieser Situation sind. Sie haben wichtige Spieler nicht dabei, sie haben sehr viele junge Leute, sie haben eine sensationelle Saison gespielt. Aber für mich haben sie keine Chance eigentlich oder hätten es auch nicht verdient, jetzt in der momentanen Verfassung deutscher Meister zu werden. Wenn jetzt Bayern gegen Frankfurt spielen würde und Frankfurt wäre in einer Top-Verfassung, dann wäre das etwas anderes. Aber Frankfurt, da werden wir gleich noch sicherlich zu kommen, die pfeifen im Grunde genommen auf dem letzten Loch, wie die letzten Spiele jetzt gezeigt haben, und müssen jetzt nach Bayern. Und Dortmund quält sich durch die Spiele durch. Wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie knapp soeben, so wie jetzt auch gegen Düsseldorf. Ja, also ich finde es schade, weil das gibt kein gutes Bild ab. Damit destabilisiere ich niemanden aus meiner Sicht. Und abgesehen davon glaube ich sowieso nicht daran, dass das etwas bringt, andere zu destabilisieren. Es wäre besser, wenn man sich selbst stabilisiert und nicht.
Und sie haben ja eine mega Aufgabe vor der Brust. Also in Gladbach wird es jetzt auch nicht so ganz einfach werden, auch wenn Reus wieder dabei ist.
Genauso sieht es aus. Mönchengladbach muss gewinnen eigentlich, wenn sie die Champions League erreichen wollen. Weil sie ja nicht sicher sein können, dass ihr Konkurrent Leverkusen da verliert und Frankfurt schwierig hat in München. Also das wird eine ganz schwere Aufgabe für Dortmund.
Lass uns sprechen über Champions-League-Kampf. Der ist ja super eng. Also die Gladbacher haben's mehr oder minder selbst in der Hand. Leverkusen spielt in Berlin. Naja, und die Frankfurter müssen bei den Bayern ran. Wenn man jetzt gesehen hat, wie es gegen Mainz gelaufen ist, wenn es ganz dumm läuft, ist Frankfurt am Ende der Saison Achter und hat das wem zu verdanken?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, Frankfurt hat uns unglaublich viel Freude gemacht in dieser Saison, in der Bundesliga, in Europa. Für mich hätten sie eigentlich die Euroleague-Finale erreichen müssen. Für mich waren sie die bessere Mannschaft. Zu Hause gegen Chelsea war Chelsea erste Halbzeit klar besser. Aber jetzt hätten sie es schaffen müssen. Und sicherlich haben sie nicht so einen wahnsinnig breiten Kader, um eben auch immer wieder rotieren zu können. Deswegen, das sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Es sind fast immer die gleichen Leute auf dem Platz gewesen. Kostic und Da Costa auf den Außenbahnen. Bestimmte Leute haben fast immer gespielt. Das merkt man jetzt am Ende der Saison. Aber das andere ist natürlich auch, dass die Terminierung von Seiten der UEFA für mich auch nicht komplett nachzuvollziehen ist. Wir haben so viele Spiele und dann mache ich ein Halbfinale, obwohl ich jetzt noch wochenlang Zeit habe, hintereinander. Wenn ich wenigstens mal eine Woche Pause habe, wenn sie eine Woche Pause gehabt hätten vor dem Chelsea-Spiel, vielleicht hätten sie es dann mit dieser tollen Einstellung hinbekommen. Aber sie konnten sich gar nicht erholen. Sie mussten in der Bundesliga ihren Mann stehen am Wochenende und haben zwei super schwere Spiele gehabt. Und das mit der fast immer mit den gleichen Spielern, das hat man jetzt einfach gesehen. Sie haben in Leverkusen schon hoch verloren gegen Mainz. Waren sie ja, chancenlos nicht, aber man sieht es einfach, dass der Akku leer ist.
Haben jetzt noch eine Woche Zeit, wieder irgendwie zu Kräften zu kommen. Wie siehst du das als Trainer? Gibt es da noch eine Chance, sich da noch mal so hoch zu fahren, ja, man um den Bayern dann noch mal die Stirn zu bieten?
Ja, es ist für sie, das wäre natürlich, wenn sie verlieren, besteht wirklich...
Der Nachteil, wenn es dumm läuft.
Genauso, also wenn Hoffenheim und Wolfsburg, alle können sie überholen. Hoffenheim spielt in Mainz, da haben sie eine Möglichkeit, Wolfsburg spielt zu Hause gegen Augsburg, wenn die alle gewinnen und Frankfurt verliert, dann können sie komplett ohne Europa dastehen. Und das ist unvorstellbar eigentlich. Und das als Mannschaft, mag sein, dass sie vielleicht den einen oder anderen verlieren, aber das ist für mich neben Dortmund die Mannschaft, die mich am meisten überzeugt hat in dieser Saison. Und das wäre wirklich sehr, sehr schade. Und ja, die Terminierung der Europa-League-Spiele spielt für mich dabei auch eine gewisse Rolle, auch wenn man jetzt noch Rücksicht genommen hat mit diesem einen Tag.
Lass uns noch mal kurz ein paar Details klären. Wir haben gerade eben auf dem Weg hierher uns über Gladbach auch unterhalten. Und für mich war einfach stark zu sehen, wie ein Trainer das dann auch wieder sieht. Ich habe das Spiel kommentiert in Nürnberg. Für mich war der Torwart überhaupt kein Thema bei dem 1-0 von Drmic. Und du hast mir relativ klar erklärt, das war ein klarer Torwartfehler. Wie siehst du Tore? Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich schaue natürlich seit langen Jahren, Jahrzehnten eigentlich darauf und analysiere alle Tore und habe mich auch mit Torwartspiel in der Frühphase meiner Karriere intensiv beschäftigt, weil das eben für mich auch mit dazugehört, das verstehen zu können. Und es gibt halt eine Grundregel, es gibt viele Grundregeln, aber ich als Torwart kann ich herauslaufen, um den Winkel zu verkürzen, damit man an mir vorbei nicht einfach ins Tor schießen kann. Das ist ein Punkt. Aber das Verkürzen des Winkels muss in dem Moment aufhören, wenn der Schütze den Ball spielen kann. Das ist eine der wichtigsten Grundregeln. Ich muss stehen als Torwart, wenn ich zu spät komme. Ich kann so weit rauslaufen, wenn ich den Ball blocken kann beim Schuss, dass ich beim Schuss mit meinem ganzen Körper drauf bin, dann ist das in Ordnung. Schaffe ich das nicht, und das ist ja oft absehbar, dann muss ich irgendwann mal stehen bleiben, damit ich dann überhaupt die Möglichkeit habe, mit Armen und Beinen zu reagieren. Der Torwart von Nürnberg, der Matenia, stürzt ihm entgegen, macht das ganze Tor leer und fliegt ihm auch noch entgegen, in der Hoffnung, dass er angeschossen wird. Und der spielt einfach den Ball mit der Picke unter ihm drunter her, weil er das ganze Tor leer gemacht hat. Für mich ein Tor, was nie fallen darf. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es da stand es 0-0, das ist der Türöffner gewesen, wo Gladbach dann anschließend kontern kann. Nürnberg hat gut gespielt, ist in einer guten Verfassung und haben auch Torchancen gehabt. Aber durch solche Fehler im Abwehrbereich von Abwehrspielern, in diesem Fall von Torhütern, kann ich ein Spiel natürlich einstielen. Und Gladbach hat es dann zu Ende gespielt mit guten Toren.
Nürnberg weg, Hannover weg, Stuttgart geht in die Relegation. Der junge Trainer, haben wir ja auch schon jetzt viel drüber gesprochen in unseren Folgen über junge Trainer, hat es wirklich gut gemacht, finde ich. Hat mit dafür gesorgt, dass sie jetzt diese Chance haben. Was man hört, wird er aber in der kommenden Saison nicht mehr Trainer sein. Kannst du das dann auch nachvollziehen oder sagst du, wenn er gesponnen jetzt gegen Union oder gegen Paderborn die Relegation erfolgreich gestaltet und wird dann weggeschickt, Ist doch irgendwie auch merkwürdig, oder?
Aber das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen und möchte ich auch nicht beurteilen. Da sind Verantwortliche, die das vielleicht bewerten können. Sie haben gesagt, wir müssen etwas verändern und eine andere Ansprache bringen. Das hat ja offensichtlich auch funktioniert. Sie sind in einer besseren Verfassung. Sie glauben wieder an sich. Sicherlich hat er vielleicht auch andere Spieler hingestellt. Ich habe jetzt Leute, erfahrene Leute wie Gentner, wie Castro, alle wieder auf dem Platz gesehen. Und das ist natürlich zum richtigen Zeitpunkt, um in der Relegation dem Dritten der zweiten Liga Paroli bieten zu können. Dass Hannover und Nürnberg absteigt, unvermeidlich. Also klar, als Trainer glaubt man immer noch dran. Thomas in Hannover hat sich wahnsinnig gefreut. Aber wenn ich 18 Punkte habe nach 32 Spielen, ich meine, und genauso in Nürnberg, also sie steigen jetzt mit 19 und 21 Punkten ab, selbst klar, wenn Stuttgart jetzt nicht gewonnen hätte, dann wären sie wieder auf 3 Punkte ran, aber wie kann man glauben, dass, also ist egal, es ist absolut verdient, das wissen sie auch, dass beide abgestiegen sind, Stuttgart wird eine Chance haben und beim Kampf um die Champions League Plätze, ja, da ist mir halt aufgefallen, dass manche sehr, sehr stark auf die Offensive setzen und damit nicht immer unbedingt erfolgreich sind. Ich meine in erster Linie Leverkusen, zwischendurch auch Gladbach und auch Hoffenheim. Hoffenheim hat eine fantastische Mannschaft. Die spielen einen richtig, richtig guten Fußball nach vorne. Jeder zweite Angriff eine riesen Torschance. Aber ich habe einen Abwehrspieler noch entdeckt auf dem Platz. Mit Bikacic, mit der Nummer 4. Vogt ist ein super, ist jemand, der den Spielaufbau machen kann. Und Grilic spielt eigentlich vor der Abwehr. Das war die Dreierkette. Und dann haben sie mit Kalaschabek und Brenet zwei offensive Außenverteidiger, die auch fast nur vorne rumrennen. Und der Rest ist nur noch offensive pur. Damit kann ich natürlich einen wunderbaren Fußball nach vorne spielen. Das amortisiert sich nur dann, wenn ich eben auch die Tore schieße. Dann muss ich mal in Führung gehen, dann kann ich sie auskontern wieder. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann verlieren sie ein Spiel gegen Bremen, was du eigentlich nie verlieren darfst. Und bei Leverkusen sehe ich es ähnlich. Leverkusen hat auch nach vorne eine absolute Top-Mannschaft. Ja. Aber sie spielen unentschieden, obwohl sie zig Chancen haben. Aber es ist eben so. Auf lange Sicht muss ich eben auch eine gute Abwehr haben. Und ich kenne Peter Bosch sehr gut und ich liebe seine Einstellung vom Fußball. Aber wenn ich etwas gewinnen will auf lange Sicht, kann ich nicht nur auf die Offensive setzen. So viele Tore kann kein Mensch schießen, wenn ich hinten nicht stabil bin. Und so ist es jetzt auch gewesen. Ein, zwei Situationen von Schalke reichen aus. Ja. Abgesehen davon, dass Schalke sogar noch einen Elfmeter kriegt. Also das sind alles Situationen, die vermeidbar sind. Wenn ich so eine gute Offensive habe, muss ich auch gucken, dass ich hinten auch stabil bin. Diese Mischung muss da sein. Das kann ich Ihnen nicht erkennen. Und deswegen Hoffenheim jetzt mit 51 Punkten, Sie können es noch schaffen, klar, zumindest in die Euroleague zu kommen, aber von Ihren Qualitäten her. Na gut, also das ist etwas, was mir auffällt, wo ich immer sage, die Mischung muss stimmen.
Okay, gucken wir in die Glaskugel und sagen, am kommenden Wochenende wird wer Deutscher Meister.
Ja, also ich bin ja eigentlich, habe mich jahrzehntelang erfolgreich dagegen gewehrt, irgendetwas zu tippen. Das möchte ich eigentlich auch nicht, aber
Schnell.
Es spricht alles für Bayern.
Okay. Alles? Ja. Mini-Chance für Dortmund vielleicht, Frankfurt?
Ja, natürlich. Wie gesagt, ich bin kein Hellseher, aber die Formkurve, auch was jetzt in Leipzig passiert ist, irgendwo läutet hier so ein Wecker, interessiert mich nicht.
16 Minuten sind um.
Interessiert mich nicht.
Schnell.
Was in Leipzig passiert ist, ich glaube, dass das ein gutes Spiel war von beiden Mannschaften. Für mich ist es ein absolut reguläres Tor von Bayern gewesen und damit wären sie schon Meister gewesen. Also quasi mit dieser kalibrierten oder ulibrierten Linie, wie es jetzt irgendjemand geschrieben hat, die man bräuchte. Quasi, weil der, wenn ein Spieler komplett neben einem Abwehrspieler steht und der linke Fuß ragt 5 cm ins Nirvana, da abseits zu geben, wie wir es schon ein paar Mal in der Saison hatten, das ist eine Perversion des Gedankens, des Videobeweises. Denn damit lege ich den Fokus auf etwas völlig
Die Schiedsrichter sagen halt, Abseits ist schwarz oder weiß. So, muss man da vielleicht gucken in der Sommerpause und sagen, lass uns gucken, wie wir da in irgendeiner Form eine Toleranz schaffen. Das wäre eine Möglichkeit.
Absolut, es geht nicht anders, weil das ist genau wie bei dem Handspiel, ist das eine Perversion des Gedankens. Dadurch, dass ich jetzt diese technischen Möglichkeiten habe, kann ich nicht plötzlich etwas zum Abseits erklären, was jahrzehntelang, wo wäre nie einer auf die Idee gekommen, Abseits zu geben. Der steht direkt daneben, plötzlich ragt irgendein Finger oder ein Fuß, was völlig unsinnig ist, 3 Zentimeter irgendwo rein, abgesehen davon, dass kein Mensch weiß, ob es vielleicht auch anders wäre, wenn man vorher auf den Knopf drückt. Also das ist eine Perversion, das muss abgeschafft werden, weil das ist komplett ärgerlich. Für mich ein komplett reguläres Tor. Ich kann den Uli da verstehen, Bayern wäre jetzt Meister gewesen schon, aber gut, da müssen wir ran.
Und das war der 16er.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Anruf der Woche heute bei Didi Hamann. Macht Sinn, weil wir über England sprechen wollen, über Liverpool sprechen wollen. Wir wissen alle um deine Vergangenheit mit Liverpool. Grüße, Didi. Wie hast du den Moment gestern wahrgenommen, als feststand, wird wieder nichts für die Reds?
Man muss ja irgendwo davon ausgehen, weil City hat, glaube ich, die letzten 12 oder 13 Spiele gewonnen gehabt und Brighton hat sich gerade vom Abstieg gerettet und das sind eigentlich Mannschaften, die sie in den letzten Wochen immer wieder ziemlich leicht aus dem Weg geräumt haben. Deswegen konnte man sich irgendwo schon darauf einstellen. Das hat die Sache natürlich nicht einfacher gemacht. Und es ist natürlich schon bitter, wenn du mit 97 Punkten, das muss man sich mal vorstellen, es werden 114 Punkte vergeben. Das heißt, nur 17 Punkte wurden über die komplette Saison nicht erreicht. Man hat nur ein Spiel verloren und wenn du dann Zweiter wirst nach so einer fantastischen Saison, ist natürlich unheimlich bitter.
Trotzdem gab es die Führung für Brighton. Ist die Faust hochgegangen bei dir?
Ich habe auch einige Jahre bei City verbracht. Natürlich nicht so lang und so erfolgreich wie in Liverpool. Von daher habe ich mich jetzt am meisten gefreut für die Fans und natürlich für Jürgen Klopp und seine Männer. Ich dachte schon, als das Tor reingeht, vielleicht geht ja doch was. Aber dann im Gegenzug das 1-1 durch Aguero. Und dann haben sie mit Brighton kurz einen Prozess gemacht, aber das ist schon richtig. Also ich glaube, da war für kurze Zeit war einige Hoffnung in Liverpool und auch bei mir.
Ja, es war, glaube ich, der Killer, dass das halt so schnell ging. Ne? Wenn das jetzt zumindest mal ein paar Minuten gehalten hätte, das 1-0, aber so haben sie halt wirklich schnell wieder die Dinge zu sich gezogen.
Ja, hat es sowas überhaupt schon mal gegeben? Ich glaube nicht. Ne? Das die beste Saison der Vereinsgeschichte hat Liverpool gespielt und Jürgen hat es selbst in einer Pressekonferenz gesagt, wahrscheinlich eine der besten Mannschaften, die je für Liverpool gespielt hat. Er war natürlich sehr geknickt gestern und hat gesagt, ich brauche eine Zeit lang, aber er weiß doch auch und wir beide wissen, auch wenn jetzt viele Kommentatoren sagen, sie haben es jetzt nicht geschafft, aber für mich persönlich, ich habe mich so gefreut über diese Saison, über diese Leistung, die Liverpool gebracht hat und immer noch bringt. Im Champions League-Finale sind sie jetzt, dass das für mich jetzt als Außenstehender, als Fußballfan eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, wird der oder der Meister. Trotzdem habe ich eben gehört, Liverpool kann doch noch eine erfolgreiche Saison, oder kann doch noch erfolgreich sein, wenn sie die Champions League gewinnen. Also, da werde ich leicht nervös und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören.
Nee, Ewald, ich bin da voll bei dir. Also wie gesagt, beide Mannschaften hätten den Meistertitel verdient gehabt und gefühlt sind für mich beide Meister, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn du halt dann auf einen Gegner triffst, der einen Punkt mehr macht, da kannst du dich nicht dagegen wehren. Und wie gesagt, sie haben ein Spiel in der ganzen Saison verloren, 7-mal unentschieden und haben 30 Spiele gewonnen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und wenn das nicht reicht, wie gesagt, dann muss man das akzeptieren und muss man Manchester City gratulieren. Sie können die Saison krönen mit dem Champions League-Titel. Die Frage wird sein, also erfolgreich war die Saison, weil wenn du ins Champions League-Finale kommst und wenn du 97 Punkte holst, es gab einmal eine Mannschaft, das war City im letzten Jahr, die haben 100 geholt. Davor war die beste Saison Liverpools 85. Also ich hatte mal, wo ich dort war, wir hatten, glaube ich, mal 80 oder 81. Und da haben wir da schon über unsere Verhältnisse gespielt. Also ist gar nicht auszudenken. Es sind nochmal 5 oder 6 Siege mehr, was die Mannschaft dieses Jahr geholt hat. Also das ist sagenhaft, was sie geleistet haben. Die Frage wird sein, Ewald, und das weißt du genauso wie ich, ob oder wie das einen Knacks hinterlässt, weil die Mannschaft war einige Male nah dran, haben ja auf tragische Weise zum Teil wenn man sich das Champions League-Finale letztes Jahr anschaut, verloren. Und wenn du jetzt nicht Champions League-Sieger werden solltest, dann frage ich mich, was muss noch passieren, dass der Jürgen Klopp in England oder in Liverpool einen Titel holt? Also ich glaube, das wird die große Frage jetzt sein,
Ja.
weil das kann psychisch kann dich so eine Sache natürlich so toll die Saison war.
Ja.
Aber letztendlich unterm Strich bist du Zweiter geworden und das kann schon einen Knacks hinterlassen, glaube ich.
Wie siehst du es? Jetzt haben wir 13. Mai. Ja, du hast die Saison jetzt beendet und jetzt hast du bis zum 1. Juni im Grunde Zeit, dich vorzubereiten. Ist das vielleicht nicht sogar ein bisschen lang?
Ja, ist lang. Also du hast jetzt ja fast 3 Wochen bis dahin und ist eine lange Zeit. Du hast natürlich noch das FA Cup-Finale. Die Deutschen sind ja eine Woche hinten dran. Aber das ist eine lange Zeit. Ich weiß das. Also bei uns waren es damals, glaube ich, 2 Wochen, die wir Vorbereitung hatten und war das schon lange. Jetzt hast du nochmal eine Woche.
Wart ihr weg eigentlich in der Zeit oder seid ihr zu Hause geblieben?
Nee, wir sind ja weg. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich 3 Wochen ist eine lange Zeit und da macht es vielleicht eher Sinn. Nur Liverpool hatte dieses Jahr, sie waren zweimal weg und haben zweimal nach der Rückkehr haben sie enttäuscht und hatten Probleme. Also da wurden
Okay.
einige Spieler krank, weil sie einmal glaube ich, waren sie in Marbella, einmal
Ja.
in Dubai und hatten sehr heißes Wetter. Da kamen sie zurück in den englischen Winter und dann war es recht frisch und windig und regnerisch. Und da wurden einige Spieler krank. Also sie werden sich das mit Sicherheit gut überlegt haben. Aber ich weiß nicht, ob es nötig ist, jetzt nochmal 2 Wochen oder 2,5 Wochen vor dem größten Spiel vieler Spieler ihrer Karriere da nochmal eine Woche woanders hinzugehen.
Würdest du wegfahren, Ewald? Würdest du noch mal ein
Nein.
Trainingslager machen?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, dass wir haben es ja jetzt auch vielleicht bei Barcelona gesehen. Ich glaube, dass die Anzahl der Spiele einfach zu viel geworden ist im Laufe der Zeit, um immer frisch im Kopf zu bleiben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich würde die Anzahl der Spieler reduzieren, vielleicht auch in den sagen wir mal, zwischen zwei Halbfinals noch eine Woche einschieben, damit ich nicht innerhalb einer Woche eine ganze Saison verspielen kann mit zufälligen Verletzungen oder Ausfällen, wie auch immer, und damit ich mir auch ein bisschen erholen kann. Aber ich glaube, dass es eher kontraproduktiv ist, wenn ich viel Zeit habe, weil dann die Spannung verloren geht. Wir haben es jetzt bei Barcelona gesehen. Barcelona ist schon Meister geworden, was schon mal die erste Entspannung bedeutet, frühzeitig Meister geworden. Dann stellen sie gar keinen auf am Wochenende, bevor sie in Liverpool das
In
Rückspiel
Vigo,
haben.
ja.
In Vigo stellen sie überhaupt keinen auf. Und so haben sie auch gespielt. Die waren in der Tiefschlafphase teilweise. Also wenn ich diesen Eckball sehe und auch viele Szenen im Spiel, also das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, ob ich sage, jetzt entspanne ich mich mal total, weil da wieder rauszukommen nach so einer anstrengenden Saison, ich halte das für schwieriger, als wenn die Spannung erhalten bleibt, ich, keine Ahnung, eine Woche, anderthalb Wochen Zeit habe, deswegen finde ich es, und dann eben wieder ja, mit aktiver Erholung vormarschiere. Aber 3 Wochen halte ich auch für ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ja, noch dazu vor dem Hintergrund, dass du die 2 Halbfinals innerhalb von einer Woche spielst.
Ja,
Also ich weiß nicht,
das haben wir vorhin auch schon
warum.
besprochen, ja.
Ja,
Das
also
ist der Wahnsinn.
da hättest du eine Woche dazwischen lassen können und dann, gut, dann hättest du natürlich immer noch die Pause jetzt gehabt, aber du hast dann so eine lange Pause zwischen den Halbfinals und dem Finale. Das eine Halbfinale, das war ja dann Mittwoch, dann spielst du Samstag wieder Dienstag. Das heißt, du spielst innerhalb von 6 Tagen, spielst du da 3 sehr, sehr wichtige Spiele und das ist mit Sicherheit eine Sache, über die man mal nachdenken sollte.
Genauso, wir hätten dann jetzt in dieser Woche das zweite Halbfinale gehabt und dann hast du noch 2 Wochen bis zum Finale. Dann ist das schon in Ordnung aus meiner Sicht. Also ich finde es unglücklich, das Ganze. Aber ja, es ist so, wie es ist. Es ist natürlich bitter, das ist klar, wenn ich so knapp davor bin. Und du hast es eben angesprochen, ganz oben ist die Luft halt dünn. Und Jürgen hat zwar gesagt, wir müssen es akzeptieren, wenn eine Mannschaft da ist, die noch ein bisschen besser ist als wir. Aber gut, also ich sehe es ein bisschen anders, aber natürlich auch aus der Sicht der Betroffenen glaube ich, dass das absolut verständlich ist. Wie siehst du denn generell diese Entwicklung, dass wir jetzt in der Champions League und in der Euroleague zwei Reihen englische Finals haben. Das ist ja nun auch eine Entwicklung. Wir haben jetzt jahrelang immer die spanische Liga gehabt, die gewonnen hat. Also dreimal oder wie oft hat Real Madrid gewonnen und Barcelona einmal. Also seit Jahren eigentlich, seit Bayern München, haben nur noch Spanier gewonnen. Jetzt haben wir plötzlich rein englisches Finale, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass die Premier League ja so langsam mit ihrer Finanzkraft ja, die Wettbewerbe dominiert.
Ja, es gibt ja natürlich eine bessere Möglichkeit. Es gibt ja keine Garantie, Erfolg zu haben, das Geld, aber es gibt ja natürlich eine bessere Möglichkeit und Basis, weil du bessere Spieler holen kannst. Und was man nicht vergessen darf, es wurden ja jetzt auch einige gute Spieler aus der Bundesliga weggeholt. Das heißt, du machst die eigene Liga besser und schwächst ja, die anderen Ligen. Ja. Ich würde da erstmal abwarten. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt ein Schema sehen oder eine Tendenz, dass man sagen, ja, die Engländer dominieren jetzt. Das sind immer Momentaufnahmen. Wir hatten zu meiner Zeit schon mal eine Phase, wo wir, glaube ich, von der Premier League jedes Jahr über Jahre hinweg einen Champions League-Finalteilnehmer hatten. Mhm. Auch einmal ein rein englisches Finale mit Chelsea gegen Manchester United. Und ich würde einfach mal abwarten. Also, dass die Bundesliga irgendwo Nachholbedarf hat, ist klar. Aber da muss man auch das Ausscheiden sehen. Die Dortmund haben eine junge Mannschaft, neuer Trainer, sind irgendwo im Umbruch. Bei den Bayern, die haben auch eine, müssen die Mannschaft auch verjüngen. Also da ist auch etwas im sich am Verändern. Und man muss sehen, dass eben beide Mannschaften sind gegen die Finalteilnehmer ausgeschieden, was nochmal dazu kommt. Also sie sind gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften ausgeschieden. Natürlich, über das Ausscheiden kann man sprechen, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Premier League wird die nächsten 5 oder 10 Jahre die Champions League und die Europa League dominieren. Wir haben gesehen, die Frankfurter waren so nah dran, hätten es wahrscheinlich verdient gehabt, nach der zweiten Halbzeit und der Verlängerung in London Chelsea auszuschalten. Und das zeigt, dass wir sind konkurrenzfähig. Unsere beiden Aushängeschilder Dortmund und Bayern mit neuen Trainern in die Saison gestartet und dabei die Mannschaft zu verjüngen. Die Dortmunder sind ja schon einen Schritt weiter wie die Bayern. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die deutschen Mannschaften da wieder kommen werden. Und der Anspruch muss natürlich ein anderer sein, weil man, glaube ich, wenn man sich Leipzig, Leverkusen anschaut, die sind, glaube ich, zu einfach aus der Europa League ausgeschieden. Was möglich ist, haben die Frankfurter gezeigt. Und ja, das ist eine Momentaufnahme und lass uns mal die nächsten 1-2 Jahre abwarten. Ich glaube nicht, dass die Engländer auf Strecke die Champions League oder die Europa League dominieren werden, weil da einfach die Konkurrenz aus Deutschland, aus Spanien, möglicherweise auch Italien einfach zu gut ist.
Wenn man auf die Tabelle in der Premier League guckt, dann ist es schon schräg. Der erste ist Man City, der sechste ist Man United. Dazwischen sind 4 Mannschaften, die in den Finals sind. Der zweite gegen den 4. Liverpool Tottenham in der Champions League und der dritte gegen den 5. Chelsea Arsenal in der Euroleague. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich hoffe es zumindest. Wir alle haben gehofft, dass Ajax es schafft. Das wird jetzt auch wieder eine Momentaufnahme gewesen sein, nehme ich mal an, weil sie werden ihre wichtigsten Spieler verlieren. Aber trotzdem gibt mir das zumindest Hoffnung, was ich jetzt in dieser Saison gesehen habe, dass es eben nicht nur auf diese Art und Weise geht. Aber trotzdem, wenn so eine Mannschaft wie Ajax plötzlich nach vorne stößt, dann kommen natürlich die großen und Finanzkräftigen und holen die Leute wieder weg.
Lass uns noch mal kurz bei Liverpool bleiben. Ich fand den Auftritt von Klopp gestern mal wieder, muss ich sagen, überragend. Nach dem, was passiert ist, sich mit so einer positiven Attitüde auf die Pressekonferenz zu setzen, ich finde, das kann vielleicht auch nur er. Und spricht das auch dafür, dass er es schafft, die Mannschaft bis zum 1. Juni in der Spur zu behalten und das Absacken sozusagen auch im Kopf zu verhindern?
Ja, das werden wir sehen. Das ist natürlich, wie der Ewald angesprochen hat, das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Also 3 Wochen ist eine lange Zeit und du müsstest ja vielleicht fast nochmal überlegen, den Jungs ein paar Tage freizugeben. Oder also da wird man sich mit Sicherheit Gedanken gemacht haben. Aber wie gesagt, ohne Spiele, nur zu trainieren auf dieses ja, wichtigste Spiel ihrer Karriere, das ist keine einfache Sache und da musst du schon dir Gedanken machen, wie du diese 3 Wochen angehst und dosierst, weil du musst natürlich auch irgendwo die Belastung steuern. Auf der anderen Seite musst du immer mal wieder, musst du Impulse setzen und musst du Einheiten haben, wo du an die Grenze gehst. Also das ist keine einfache Aufgabe. Das ist aber bei Tottenham nicht anders. Die haben dasselbe Problem. Und er hat es einfach geschafft, die Leute, wenn du die Pressekonferenz gestern ansprichst, er hat es geschafft, die Leute dort mitzunehmen und zu erreichen. Und eine seiner ersten Pressekonferenzen hat er gesagt, wir müssen aufhören zu zweifeln, wir müssen anfangen zu glauben. Und genau das hat er gemacht. Und wenn man sich anschaut, wie die Leute über ihn sprechen, wie sie über ihn denken, hat er wirklich, ich weiß das aus erster Hand, er hat dort Heldenstatus. Ja? Und, ja. Und er steht dort auf einer Stufe, das muss man sich mal vorstellen, er hat für den Verein oder mit dem Verein noch keinen Titel gewonnen. Und er wird auf einer Stufe genannt mit Shankly, der den Verein damals ja wirklich zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und der andere ist Bob Paisley, der dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Also mit diesen Leuten vergleicht man ihn und nennt ihn in einem Atemzug. Und das hat er geschafft, indem er den Leuten immer reinen Wein eingeschenkt hat. Er war immer ehrlich zu den Leuten, hat immer gesagt, was Sache ist, was zu tun ist, was zu machen ist. Und er hat wirklich den Verein wieder vereint, weil es gab Phasen in der Vergangenheit, wo der Support auch mit den Fans, das sind die besten Fans, aber wenn es mal nicht lief, dann gab es immer wieder Phasen, wo dieser Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft nicht wirklich da war. Und das hat er jetzt wieder geschafft. Und ja, deswegen sieht man Szenen, auch wenn man die Liga nicht gewonnen hat, nach einer fantastischen Saison, wie gestern nach dem Spiel.
Wie wenn du zurückguckst, haben wir häufig genug thematisiert, aber du hast es mit Benitez geschafft, die Champions League zu gewinnen. Siehst du ihn da zum Beispiel mit Benitez schon auf Augenhöhe, was die Anerkennung betrifft?
Ja, also was bei mir nicht, weil für mich, ich weiß, dass er Großes geleistet hat, aber im Endeffekt kommt es auf die Titel an, weil wenn du in 10 oder 20 Jahren zurückschaust, dann sagst du, was hat derjenige dort und dort gewonnen? Und das ist vielleicht etwas zu einfach gedacht, aber im Endeffekt kommt es darauf an. Und dass er Großes geleistet hat für den Verein, das steht außer Frage. Er hat den Leuten wieder Hoffnung gegeben und hat wirklich Liverpool wieder salonfähig gemacht. Also wenn Spieler jetzt die Möglichkeit haben, 2, 3, 4 Vereine sich einen auszusuchen, dann glaube ich, dann ist Liverpool steht ganz oben auf der Liste. Und das war lange Jahre, war das nicht so. Und das ist sein Verdienst. Das muss man ihm ganz klar lassen. Auf der anderen Seite hast du mit Benitez, mit Houllier, waren Leute da, auch nach der großen Ära, die in Liverpool Titel gewonnen haben. Und so gut das alles ist, was er macht, fürs Image, für die Außendarstellung, weil ich glaube, irgendwo ist im Herzen ist irgendwo jeder Liverpool-Fan neben seiner großen Liebe, seinem ersten Verein, also Liverpool-Fans sind wir alle irgendwo. Aber wenn du bei so einem Verein bist, da wirst du dann auch an Titeln gemessen, weil das über das definiert sich so ein Verein. Das ist in München nicht anders bei Bayern. Und das ist, was die Leute wollen. Und du kannst meiner Meinung nach keinen Heldenstatus erreichen, ohne Titel zu gewinnen. Er hat es geschafft. Aber irgendwann muss der erste Titel kommen. So wie sie dieses Jahr gespielt haben, bin ich davon überzeugt, dass es früher oder später sein wird. Aber du bekommst natürlich nur so viele Chancen. Und sie haben eine fantastische Möglichkeit. Ich glaube, gegen Ajax wäre es einfacher geworden. Ja. Aber gegen Spurs, jetzt haben sie eine fantastische Chance. Und ja, hoffen wir, dass sie es dieses Mal packen.
Rein psychologisch würde ich jetzt mal sagen, gehen sie als Favorit rein. Oder siehst du es anders?
Ja, ich glaube schon Favorit, wenn du Barcelona im zweiten Spiel 4-0 wegbügelst, nachdem du das Auswärtsspiel 3-0 verlierst, dann denke ich, bist du berechtigterweise Favorit. Auf der anderen Seite spielen sie gegen eine Mannschaft, die unheimlich diszipliniert und organisiert ist. Und das ist eine Mannschaft, die nicht einfach zu spielen ist. Sie haben vor 4, 5 Wochen in Liverpool gespielt. Da müssen sie 2 Minuten vor Schluss, spielen sie 2-1, stehen allein vorm Torwart, müssen eigentlich das 2-1 machen, die Spurs. Und im Gegenzug in der Nachspielzeit bekommen sie den Siegtreffer durch Salah. Also es waren immer sehr enge Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. Was für Liverpool spricht, ist, dass sie, weil ich immer der Meinung bin, in so einem Spiel kann immer mal was passieren, dass du reagieren musst. Egal, ob du vorne bist, dann musst du vielleicht einen Verteidiger einwechseln oder einen defensiven Mittelfeldspieler oder willst einen neuen Stürmer bringen. Oder wenn du hinterherläufst, dass du was ändern musst im Spiel. Und da sind die Liverpooler sehr viel besser ausgestattet. Das heißt, die Kaderdichte ist da größer und du hast Optionen und du kannst auf alle Eventualitäten kannst du reagieren. Spurs hat das nicht. Und ich glaube, wir haben das letztes Jahr gesehen, im Finale, da kamen dann Emre Can und Lallana wurden eingewechselt, die beide lange Zeit verletzt waren. Das waren die einzigen Optionen, die Jürgen Klopp letztes Jahr hatte. Real Madrid bringt Bale rein, auch mit etwas Glück. Er macht die zwei Tore und entscheidet das Spiel. Und deswegen, dadurch, dass sie die bessere Bank haben und auf alles reagieren können, was passieren könnte, glaube ich, dass Liverpool ein enges Spiel gewinnen wird und Champions League-Sieger wird.
Ich meine, sie haben 26 Punkte Vorsprung in der Liga, aber in einem Spiel kann alles passieren, wie du es gesagt hast. Und ich sehe es ähnlich. Das Problem der mangelnden Spielpraxis, was hältst du davon, wenn Liverpool in einer Woche oder anderthalb Wochen gegen Arsenal testet und Tottenham gegen Chelsea?
Und da verlassen sich dann drei,
dann
oder wie?
Dann haben alle nochmal ein vernünftiges Spiel gehabt.
Ja, also die Überlegung, also ob sie gegen Arsenal spielen müssen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es die Überlegung gibt, auch in der Zeit jetzt, wo sie nach Spanien gehen oder wo auch immer sie hingehen, dass man da nochmal ein Spiel ansetzt. Ja? Aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich immer sagen, die Testspiele waren mir ein lästiges Übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es vielleicht etwas anderes, dass du nochmal vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten im Wettkampfmodus spielst, aber diese Testspiele sind ja irgendwo zu dem Zeitpunkt der Saison irgendwo meiner Meinung nach überbewertet. Also ich sah nie wirklich einen großen Sinn in denen. Du als Trainer wirst wahrscheinlich irgendwo anders denken. Aber es ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, dass sie irgendeinen Gegner finden aus der zweiten oder dritten spanischen Liga, sollten sie nach Spanien gehen, wo sie nochmal 60 oder 90 Minuten im Wettkampfmodus spielen werden.
Ja, das Problem ist halt, die Spannung hochzuhalten, ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Aber natürlich ist es völlig klar, wenn du ein Spiel machst, wo keiner Lust hat, wo auch die Gefahr besteht, dass du dich vielleicht verletzt, du willst das Champions-League-Finale spielen. Es ist schwer, also da den richtigen Weg zu finden, oder man muss halt untereinander etwas machen. Es ist nicht einfach, aber das, wie gesagt, es ist für mich auch nicht nachzuvollziehen, warum ich drei Wochen zwischen dem Meisterschaftsende und dem Champions-League-Finale setze und dann auch noch innerhalb von einer Woche diese beiden Halbfinals spiele. Das ist sehr unglücklich aus meiner Sicht.
Didi, wenn wir dich haben, lass uns auch noch mal kurz über die Bayern sprechen. Das ist ja nun auch wirklich einiges passiert, was kaum noch nachvollziehbar ist. Wir haben schon alles relativ klar besprochen. Du hast dich auch dazu positioniert, aber jetzt noch mal reflektierend das Wochenende betrachtet. Was reitet die Bayern, so mit Kovac umzugehen?
Man scheint den Glauben verloren zu haben, dass er den nächsten Schritt machen kann. Und ich habe gestern Abend bei Sky 90 gesagt, dass ich glaube, er hat mit dem 5-0 gegen Dortmund hat er seinen eigenen Abschied besiegelt, weil jetzt alle sagen, hätten wir doch so gegen Liverpool gespielt, und das ist hypothetisch, das wissen wir nicht, ob das anders gelaufen wäre. Fakt ist, dass die Bayern nicht in einer Liga mit Tottenham und auch nicht mit Liverpool sind in diesem Jahr. Da war der Kader einfach nicht gut genug besetzt, da war er auch zu alt, der Kader. Das muss man einfach anerkennen. Und ich glaube, dass wenn man...
Das merkt doch die Vereinsführung nicht, das sagen die. Ich glaube nicht, dass sie das zugeben würden.
Das ist die Frage, aber dann muss ich sagen, ja, Ewald, da muss ich sagen, dann weiß ich nicht, was man für einen Anspruch hat. Also wenn irgendjemand aus der Führung denkt oder gedacht hätte am Anfang der Saison, das ist ein Kader, mit dem du die Champions League gewinnen kannst, ich glaube, da machen sie sich was vor. Ja, also dass du spielst, es gibt in der heutigen Zeit, früher haben die Leute gespielt bis 40. Da gab es Torhüter, der Klaus Fichtler, glaube ich, mit 43 noch Libero auf Schalke gespielt. Ja. Heutzutage findest du kaum mehr einen 35-Jährigen im Tor oder in der Innenverteidigung, wo es ja einfacher ist, geschweige denn auf einer Offensivposition, auf dem Flügel. Ja? Vom Pizarro mal abgesehen, der aber auch ein Teilzeitspieler ist und der natürlich ein Wunder der Natur ist. Das heißt, du spielst mit Franck Ribéry, der große Verdienste für die Bayern hat. Der spielt im Champions League Achtelfinale auf der linken Seite, weil Coman angeschlagen war. Spielst du mit einem 35-Jährigen, wo du natürlich nicht mehr so schnell bist wie mit 28. Ja, und wenn du dann den Anspruch hast oder dem Trainer sagst, naja, wir müssen jetzt Liverpool aus dem Wettbewerb kegeln, die mit Salah, mit Firmino und mit Mané kommen, wahrscheinlich das Beste, was Europa im Moment zu bieten hat, Tempo, Power, Finesse. Wenn ich sehe, wie Mané das erste Tor macht, das ist absolute Weltklasse. Ja, dazu ist natürlich, sind gewisse Spieler bei den Bayern nicht mehr in der Lage. Und wenn das der Anspruch war, oder wenn sie sagen, naja, wir hätten Liverpool schlagen müssen, dann, glaube ich, machen sie sich was vor. Und da ist, glaube ich, dieser Widerspruch, wo ich sage, meiner Meinung nach hätte kein anderer das leisten können und diese Ergebnisse erzielen können und er hätte erzielt wie Niko Kovac dieses Jahr. Deswegen hat er für mich hundertprozentig die Chance verdient, mit neuem Personal, mit jüngerem Personal nächstes Jahr allen zu zeigen, dass er auch in der Champions League wettbewerbsfähig sein kann. Aber in München scheinbar da anderer Ansicht zu sein. Und deswegen, wenn man diese ganzen, wenn man zwischen den Zeilen lesen, was wir in den letzten Wochen gehört haben, stehen die Zeichen ganz klar auf Trennung.
Deswegen habe ich eben an anderer Stelle provokativ gesagt, wenn diese Leute den Niko Kovac in Frage stellen, ob er den nächsten Schritt machen kann, dann stelle ich die Frage, ob die anderen Verantwortlichen, wie Karl-Heinz Rummenigge, Salihamidzic und wer auch immer, ob sie einen realistischen Blick auf die Realität haben. Wenn sie wirklich glauben, dass der Niko Kovac mit diesem Kader in dieser Saison, in dieser Situation Liverpool hätte ausschalten müssen, dann müssen sie sich die Frage gefallen lassen, ob sie das richtig sehen. Also es tut mir fürchterlich leid, aber das ist ein reines Anspruchsdenken, was mit der Realität nichts zu tun hat. Bayern hätte das in diesem Jahr nicht hinkriegen können.
Aber der allergrößte Fehler bei der ganzen Geschichte ist doch, dass sie dieses Fass nochmal aufmachen vor dem letzten Bundesligaspieltag. Ich meine, sie müssen immerhin noch einen Punkt irgendwie holen gegen Frankfurt, um sicher zu sein. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe.
Ja, also da gebe ich dir recht. Und man hätte ja das irgendwie eindämmen können oder versuchen können, diese Sache einzufangen. Das hat man nicht gemacht und deswegen bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es die Trennung geben wird, weil es ist jetzt zu viel geschrieben und gesagt worden und man hat es versäumt.
Das wird ja weitergehen bis Samstag, das Thema.
Ja, nee, und vor allem, wenn er da bleiben sollte, dann wird das nächstes Jahr weitergehen. Das heißt, die ganze Vorbereitung, das hast du beim ersten Spieltag, wenn das erste Spiel nicht gewonnen wird oder was, das zieht sich durch und diese Unruhe, das macht dich mürbe. Ja? Und das kannst du dir als Verein wie Bayern München gar nicht leisten. Deswegen bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es zur Trennung kommen wird. Ja, man ist sich ziemlich selbstsicher, glaube ich, dass man den Punkt gegen Frankfurt holen wird. Ich traue es in Frankfurt danach der tollen Saison, ehrlich gesagt, nicht mehr zu, dass sie in München gewinnen oder gewinnen sollten. Aber wir wissen es nicht. Es wird spannend bleiben. Es geht in die letzten 90 Minuten der Bundesliga, dass wir eine Entscheidung bekommen, hat es lange nicht gegeben. Da freuen wir uns natürlich alle drauf.
Immerhin hat der Hütter ja noch eine Woche Zeit irgendwie, um die Leute nochmal wieder einigermaßen zum Laufen zu kriegen. Also wenn man gestern gesehen hat, es geht natürlich nicht mehr viel.
Ich glaube nicht, dass das im Umgang mit der Mannschaft, weil diese Unruhe gibt es ja schon seit Wochen und Monaten. Und es gab im Herbst mal eine Phase, wo man gedacht hat, man weiß gar nicht, wie lange das noch geht oder vielleicht bleibt er gar nicht bis Saisonende. Also diese Unruhe, diese München immer irgendwo da. Ich glaube nicht, dass die Spieler und den Trainer das belastet. Also das gehört irgendwo dazu. Als ich da war, wurde man mal FC Hollywood betitelt. Da war das wahrscheinlich etwas zu viel. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das die Mannschaft und den Trainer belastet.
Das ist natürlich immer eine wunderbare Ausrede, wenn es nur unbewusst ist für die Spieler. Wenn ein Trainer so in Frage gestellt wird, habe ich immer im Hinterkopf als Spieler, ich bin nicht der Erste, der in der Kritik steht, sondern wir haben ja auch noch einen Trainer, der dafür verantwortlich gemacht.
Also ja, aber auf der anderen Seite, Ewald, würde ich da entgegenhalten. Ich glaube, dass die Spieler da einen gewissen Anteil an der ganzen Diskussion haben. Also ich glaube nicht, dass die Spieler da ganz unschuldig sind, weil wenn die Vereinsführung sich so stark irgendwo positioniert und den Trainer anzweifelt, dann bin ich mir sicher, dass da einige der Spieler oben waren und gesagt haben, wir wissen nicht, ob das so weitergehen 100%. Kann oder so weitergehen soll. Deswegen würde ich den Spielern da das Alibi gleich mal direkt abnehmen, weil sie, glaube ich, auch eine Teilschuld daran haben, was im Moment mit Niko Kovac passiert.
Ja, wenn das so wäre, das wäre ja noch schlimmer. Das ist ja kein Gegenargument. Das wäre ja ein doppeltes Argument. Ich meine, es ist immer so, wenn ein Trainer in Frage gestellt wird, habe ich immer ein Alibi für Spieler. Aber wenn die Spieler selbst den Trainer auch noch in Frage stellen, das ist total übergriffig. Aber das ist ja auch heutzutage an der Tagesordnung. Und im Übrigen, bis auf Jupp Heynckes, muss der Trainer ja auch noch erfunden werden, der offensichtlich mit dem aktuellen Kader, der beim aktuellen Kader Akzeptanz findet. Ich meine, Ancelotti, der in der ganzen Welt erfolgreich war, nur bei Bayern München nicht. Das ist ja auch eine Wurst offensichtlich. Und also es tut mir leid. Also,
sag mal, meinst du, dass sie schon einen haben?
Ich weiß nicht, ob sie schon einen haben, aber ich, wenn du so mit der ganzen Thematik umgehst, dann bin ich mir sicher, dass man schon mit Leuten gesprochen hat und eine Ahnung hat, wo man ungefähr sich hin orientieren würde. Ja? Aber also fix in der heutigen Zeit ist ja unheimlich schwer, diese Sachen unter Verschluss zu halten. Also deswegen glaube ich nicht, dass sie schon jemanden haben. Aber man wird die Fühler schon ausgestreckt haben. Davon gehe ich aus.
Eva, du bist frei, oder?
Nee. Also wenn das die Systematik da sein sollte, was ich nicht beurteilen kann, dann würde ich auch eine Abstimmung innerhalb der Mannschaft machen. Vielleicht auch mit ein paar Neuzugängen, dass die sagen, wer wäre euch denn genehm und was soll er denn für Verhaltensweisen zeigen, damit ihr... Also ich will es mal so formulieren, wenn eine Vereinsführung es zulassen würde, dass Spieler zu mir nach oben kommen können und sagen können, das, was der Trainer da macht, ist nicht in Ordnung, dann ist das eine derartige Selbstdisqualifizierung, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Ich hoffe nicht, dass das so ist, aber wenn das so wäre, wäre das für mich ein Offenbarungseid.
Ja, also das war in der Vergangenheit, war das immer wieder so. Ob es dieses Jahr so war, weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und die andere Sache ist, dass wenn du jetzt den Trainer solltest, Double holen, dann mit wem anders weitermachst. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, die Bayern nach Ancelotti oder vorletztes Jahr, die Bayern müssen vorsichtig sein, dass sie nicht untrainierbar werden. Ja, weil wenn du den Spielern zu viel Macht gibst, wir wissen, wie das immer ändert. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie angekommen und da müssen sie, glaube ich, ganz vorsichtig sein, was die Zukunft anbetrifft, dass sie da den Spielern nicht zu viel Macht geben.
Und ich habe das auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Das ist für mich auch im Moment noch ein struktureller Nachteil der Bundesliga, dass du eben im Moment mit Dortmund einen einzigen echten Konkurrenten hast. Vielleicht entwickelt sich Leipzig noch weiter und vielleicht kommt Leverkusen und der eine oder andere Verein auch nochmal auf die Idee, dass man nicht nur vorne einen goldenen Kühlergrill und einen goldenen Motor haben muss, sondern vielleicht auch hinten noch einen Hinterradantrieb, der dafür sorgt, dass du nicht die Hütte voll kriegst. Also wenn wir irgendwann mal die Situation hätten, dass wir 3, 4, 5 Vereine auf Augenhöhe in der Bundesliga haben, dann hat Bayern München auch national eine andere Gegenwehr, sodass sie dann international vielleicht gestählter sind. Ich glaube, dass das der Vorteil im Moment von der Premier League ist, dass sie, wenn ich Chelsea gesehen habe, wie die gegen Frankfurt gespielt haben, am absoluten Limit, super. Das war so wie die Frankfurter, alles herausgehauen. Und das muss Bayern nicht so oft machen. Und wenn ich die Champions League gewinnen will, muss ich das aber machen, so wie Liverpool es jetzt gegen Barcelona gemacht hat.
Ja, absolut, da gebe ich dir 100% recht. Und ich hoffe, dass die Bundesliga, dass die Ajax verfolgt haben dieses Jahr und auch die Frankfurter, was möglich ist. Und dass den Bayern in der nächsten Saison, gerade wenn man nach München fährt, dass ihnen mehr Paroli geboten wird. Weil das Einfachste im Fußball ist es zu verteidigen. Ja? Und es dem Gegner schwer zu machen, Tore zu erzielen, das war mir oft zu einfach. Dieses Jahr, da kam Wolfsburg 6-0 und 5-0. In der Vorrunde haben es ja die Düsseldorf haben es gezeigt, auch die Nürnberger haben es den Bayern schwer gemacht. Ja, also es ist möglich und da muss man einfach den Anspruch haben, zu sagen, 3-0 ist oder 4-0 ist kein gutes Ergebnis. Wir gehen dahin und schauen, dass wir so lange wie es geht kein Tor kassieren. Und wenn wir mal durch eine Standardsituation einschießen, dann können wir hier auch was mitnehmen. Also den Anspruch muss die Bundesliga, glaube ich, haben. Das hat mir in den letzten ein, zwei Jahren hat mir das etwas gefehlt.
Da muss man auch ab und zu mal einen Abwehrspieler aufstellen. Oder vielleicht auch mal einen verpflichten, der richtig Geld kostet und nicht, ich will mich nicht schon wieder aufregen.
Didi, war super das Gespräch, klasse, dass du mitgemacht hast und ich nehme an, du wirst am 1. Juni in Madrid dann der Mannschaft die Daumen drücken, die Herrn Klopp als Trainer hat, ne?
Das werde ich machen, ja, ich werde den Co-Kommentar machen für Sky und ich freue mich ja sehr auf das Spiel, wie wir alle, glaube ich, es wird ein Spektakel und ich glaube, wir sehen ein enges Spiel und die Dramatik, die wir in den Halbfinals gesehen haben, ich glaube, das sehen wir im Finale wieder und war eine sensationelle Champions League-Saison bis hierher, schade, dass kein Deutscher weitergekommen ist, aber auch ohne deutsche Beteiligung, glaube ich, für den Fußballfan war es sehr, sehr sehenswert.
So sieht's aus, Didi. Bis bald. Danke dir.
Danke. Dankeschön, Didi, und alles Gute. Ciao.
Linienlos. Der Anpfiff der Woche.
Anpfiff der Woche. Wir wollen über unsere Freunde der
die europäischen Fußballverbände reden und alle diese Unterordnungen, die alle sehr undurchsichtig sind. Fakt ist wohl, es gibt starke Bestrebungen zu sagen, wir machen eine Art Super League ab 2024 mit 4 Gruppen A, 8 Mannschaften. Das ist alles noch sehr undurchsichtig, aber es gibt wohl recht konkrete Pläne. Und das bedeutet, wenn es so kommt, alleine schon mal 4 Gruppen mit 8 Mannschaften bedeutet 14 Gruppenspiele für jeden, wie zum Beispiel dann gesponnen Bayern München gegen Olympiakos Piräus am 13. Spieltag der Superliga. Kann man das noch irgendjemandem vermitteln?
Das sind ja erstmal nur Pläne. Der Hintergrund ist, dass die ECA, das ist so, wie heißt der Laden? Das ist die Vereinigung der Spitzenclubs in Europa. Die haben ja dauernd Pläne, nur noch untereinander spielen zu wollen. Das möchte die UEFA verhindern, indem sie selbst Vorschläge macht. Und diese Vorschläge werden dann nächste Woche Freitag offensichtlich vor allen Mitgliedsdelegierten der Mitgliedsländer vorgestellt vom UEFA-Präsident Schäferin. Ob das durchkommt, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist auf jeden Fall, dass es statt Champions League und Euro League dann nur noch eine dreigeteilte Champions League geben soll. Bisher sind es 32 und 48 Mannschaften, das waren 80, jetzt sollen es 128 Mannschaften geben. Aber wie gesagt, das sind nur Pläne. Nur wenn ich jetzt nur die Champions League sehe, nur die absoluten Spitzenclubs sehe, die in der Champions League sind, und die sollen dann plötzlich 8 Mannschaften, das sind 7 mit Hin- und Rückspiel, 14 Gruppen. Gruppenspiele, wir reden jetzt nur von den Gruppenspielen. Ja. Wir reden noch nicht von Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ich glaube, dass dann jeder, der mit halbwegs gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht, sich fragen wird, wann sollen die noch spielen? Wir sind ja jetzt schon damit beschäftigt, uns zu fragen, der Wettbewerb wird immer mehr aufgepimpt, wir haben immer mehr Spiele für die Leute, leidet nicht unser Produkt, überfordern wir die Spieler nicht. Das ist nicht mehr nachzuvollziehen, es sei denn, ich reduziere die Spiele in den nationalen Ligen.
Das wird keiner wollen.
Das wird keiner wollen, das heißt, ich mache kleinere Ligen. Wie will ich denn zu den, die Premier League hat ja schon 38 Spiele, die sollen jetzt nochmal 14 in der Vorrunde dazu holen, dann noch irgendwie die Pokalwettbewerbe, wenn du weiterkommst in der Rückrunde, geht es dann noch weiter. Also ich kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen und der ganze Hintergrund ist für mich, dass man immer noch mehr Geld produzieren will, um das auszuschütten. Das scheint der Traum dahinter. Bisher schüttet die UEFA 2,5 Milliarden aus, dann sollen es 5 Milliarden sein. Und dann gibt es den Interessenskonflikt zu den absoluten Spitzenklubs, die halt am meisten profitieren wollen. Die werden auch dagegen sein, dass so viele Mannschaften plötzlich dabei sein sollen. Also Schäferin will sicherlich für alle Mitgliedsländer etwas tun, aber am Ende ist das wieder auf dem Rücken der Spieler. Und für mich stellt sich die Frage, wo das ganze Geld herkommen soll.
Ja, selbst wenn das Geld kommt, wenn das jetzt mal gesponnen so kommen würde, dann muss ja im Grunde jeder Verein, der daran teilnimmt, noch mal 5 bis 7 bis 10 neue Spieler haben, oder? Das heißt, das Geld wandert einfach nur weiter, wenn es so kommt.
Ja, wir haben spaßeshalber vorhin gesagt, dann brauche ich ja 2 Mannschaften. Dann brauche ich 2 Mannschaften, eine für die Meisterschaft, eine für die Champions League. Das ist für kleinere Mannschaften ja gar nicht zu leisten, so wie ich jetzt schon bei Frankfurt sehe, die eine Top-Mannschaft haben, aber die dann nicht mehr die zweite Top-Mannschaft haben und am Ende mit so einer fantastischen Saison jetzt schon unter Umständen den europäischen Wettbewerb im nächsten Jahr verpassen. Ich stelle noch mal eine ganz andere Frage. Wo soll das ganze Geld herkommen? Für mich sieht das aus wie eine Blase. Es hat schon viele Blasen in unserem Wirtschaftssystem gegeben. Ich kann auch den Fußball nicht aufblasen bis zum Gehen nicht mehr. Jemand muss es bezahlen. Die Zuschauer, die sich das Ganze angucken sollen, die jetzt schon viele am Limit sind und nicht dieses Pay-TV bezahlen. Nicht in jedem Land, bei uns zum Beispiel, macht es halt auch nicht jeder. Wenn jetzt noch mehr Spiele da sind und noch mehr Geld generiert werden soll, wer soll das Ganze denn bezahlen? Die Firmen, die Werbung machen. Und Werbung kann ich nur machen, wenn viele Leute sich das auch angucken. Dann bin ich auch bereit, viel Geld für Werbung zu bezahlen. Also das riecht für mich alles nach Blase, was irgendwann mal nicht mehr funktionieren wird. Aber das Schlimmste ist für mich, dass man damit die Spieler komplett überfordert. Oder ich muss halt zwei verschiedene Mannschaften. Bayern München 1 und Bayern München 2. Die zweite Mannschaft spielt halt in der nationalen Meisterschaft. Also
sind wir nicht insgesamt auf einem komplett falschen Weg? Also diese Champions League, wie auch immer sie heißen wird, Erweiterung, noch mehr Gruppenspiele. Auf der anderen Seite spielt Frankfurt innerhalb von einer Woche zweimal gegen Chelsea, Barca gegen Liverpool ist innerhalb von 6 Tagen. Für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das Europa-League-Finale ist in Baku. Wo geht das alles hin?
Ja, das sage ich seit langen Jahren, dass auf diese Art und Weise unser Produkt nivelliert wird, kaputt gemacht wird. Ich finde, dass es jetzt schon ausgereizt ist und dass man manchmal sich an manchen Spieltagen manchmal sich schon gar nicht mehr dafür interessiert, wer jetzt da gerade gegeneinander spielt. Und das darf ja nicht sein. Diese Halbfinalspiele haben das jetzt gezeigt, jetzt wo es um wirklich was gegangen ist. Das hat Emotionen freigesetzt bis zum geht nicht mehr. Wenn ich jetzt alleine auf so eine Idee zu kommen, ist schon krank eigentlich. Weil es ist doch logisch, wenn ich 14 Gruppen spiele, wen soll denn das noch interessieren? Solche Spiele, wie wir sie jetzt gesehen haben, Ajax Tottenham oder Liverpool Barca, die kommen nur dann zustande, wenn es Entscheidungsspiele sind, wenn es um etwas geht. Und ich kann diese Emotionen kann ich nicht erzeugen. Ich mache das Produkt kaputt damit. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, als ich Trainer in Köln war, da habe ich den Fernseher angemacht, plötzlich spielt zum so vielen Mal Bayern München gegen Real Madrid. Da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass sie gerade spielen. 10 Jahre früher hast du das 4 Wochen vorher gewusst, wenn Bayern München gegen Real Madrid gespielt hat. Also wir müssen aufpassen, dass es jetzt schon ausgereizt. Aber ich finde, dass es auf einem guten Level ist und dass es noch halbwegs geht, wenn man es besser koordiniert und vielleicht auch mal den Nationalspielern die Möglichkeit gibt, im Sommer in Urlaub zu fahren und nicht noch irgendeinen Wettbewerb zu spielen, den keiner braucht, für den sich auch kein Mensch interessiert. Dann kann das noch irgendwie, aber das Ganze nochmal aufzupusten und noch mehr von den Leuten zu verlangen, wo die Spieler jetzt schon wir haben früher bis 35, 36, 37, 38 spielen können. Jetzt sind sie mit 31, 32 schon am absoluten Limit. Also für mich ist es nicht nachzuvollziehen. Ich glaube, dass wir diese Emotionalität unseres Produktes einfach brauchen, mit Entscheidungen spielen, mit richtig tollen Strukturen. Das ist das, was die Leute fasziniert. Das mache ich mit so einem System nur komplett kaputt.
So, das war's für heute vom 16er, dritte Ausgabe. Es bleibt dabei, wir haben Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Es werden mehr Leute. Bitte sagt's weiter, informiert Freunde, liked uns überall, verfolgt uns, abonniert, tut uns den Gefallen. Das hilft uns weiter. Und es soll ein Klassiker werden. Ewald, kurzes Fazit zu dieser außergewöhnlichen Sendung.
Ja, es hat mir Freude und Spaß gemacht, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. So eine Woche wie die letzte Woche war eigentlich außergewöhnlich. Das habe ich auch so in der Form selten erlebt. Das ist ein Highlight gewesen, diese Champions League Halbfinalspiele und das Halbfinale von Frankfurt. Da werde ich lange dran zurückdenken und ich hoffe, dass wir in Zukunft das nicht durch unsinnige Reformen kaputt machen und den Fußball weiter im Mittelpunkt haben. Die Emotionalität, das Schöne des Spiels und nicht nur das Geld verdienen.
So sieht's aus. Gilt für uns, gilt für alle. Schöne Woche für euch. Bis bald.
Alles Gute. Ciao.